Die gehen nicht, weil ich jetzt einfach anfange zu reden. Dass ihr das noch wisst. He? Für die, die jetzt das Gefühl haben, es sei der Thurgauer. Nein, es ist nicht der Thurgauer. Ich habe im Militär. Ich bin Offizier und habe einen Unteroffizier gehabt, das war ein Thurgauer. Und der hat da immer so ein bisschen über Thurgauer erzählt. Und er war ein stolzer Thurgauer. Und dann ist er eben einmal zum Stellen gekommen. Und er hat gesagt: Ja, was mit Thurgauer sind ja. Weißt, manchmal schauen wir schon, dass weißt, wir machen es ein bisschen schlau und so. Vielleicht nicht ganz so dilettantisch wie der und so, aber wir schauen schon, dass wir zu unserem Recht kommen. Wir Thurgauer. Ja, weißt, wir sind halt manchmal Diebe, hat er mir gesagt. Und sagt, gell, Dani? Und ich so, du, ich rede vielleicht so, aber ich bin Aargauer. Ich bin nicht ein Thurgauer. Ich rede vielleicht nur so. Ich möchte zum Beginn noch beten. Ja, himmlischer Vater, danke vielmals. Bist du heute da, tust du unsere Augen und Ohren öffnen, tust du unsere Herzen öffnen, machst du uns ready für das, was du uns willst sagen, machst du uns parat für all deine Weisheiten, die du uns immer wieder möchtest geben. Du tust uns parat machen, auch jetzt für die nächste Zeit. Amen. Wenn wir über das Thema Gemeinsein reden oder nachdenken, müssen wir uns bewusst sein, dass wenn wir das Thema Gemeinsein nehmen, ist das nur ein Unterthema vom Oberthema Gemeindebau. Also wie soll eine Gemeinde denn genau aussehen? Wo, an welchem Ort soll sie stehen? Wie viele Leute sollen kommen? Wie man sich ausrichten will? All die Fragen vom Gemeindebau werden hier beredet. Da gibt es verschiedene Schattierungen, manchmal auch verschiedene Bedürfnisse, je nach Ort und Zeit, wo man sich befindet. Aber ich denke, die Grundlagen sind immer die gleichen. Weißt, auf der einen Seite ist das Wort Gottes, das ist die Bibel. Auf der zweiten, oder man könnte so sagen, als zweiter Grundpfeiler, ist die Erfüllung vom Heiligen Geist. Nämlich Bereitschaft, sich füllen zu lassen und immer wieder führen zu schauen. Und da wären wir beim dritten, nämlich die bewussten Entscheide zur Nachfolge. Also man könnte sagen, alle Gemeinden auf dieser Welt, alle Kirchen auf dieser Welt, verbinden diese drei Sachen. Das ist die Bibel, die Botschaft von Gott, von Jesus Christus. Es ist der Heilige Geist, der Menschen erfüllt hat. Und es ist als drittes auch das Bewusstsein und auch die bewusste Entscheidung nachzufolgen. Wenn Jesus sagt, komm, folg mir nach, er ist seine Nachfolge ruft, aufzustehen und alles liegen lassen und zu gehen. Das ist ein bisschen das Bild, wo Jesus seine Jünger berufen hat, wo er gesagt hat, folgt mir nach, egal an welchem Punkt ihr seid, egal was ihr jetzt gerade macht, steht auf und kommt mit. Und ich sage, das ist wie die Grundlage von der Gemeinde oder vom Gemeindesein. Und symbolisch verwendet dafür die Bibel immer wieder das Bild vom Hausbauen. Also von einem Bauherr, der ein Haus baut und, und. Und in 1. Petrus 2, Vers 4 bis 9, steht da eine ganz wichtige Stelle, die wird immer vorgezogen, wenn es um Gemeindebau geht. Und ich möchte euch kurz vorlesen. Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein, im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. In der Schrift heißt es: Ich lege einen Stein in Jerusalem, einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Für euch, die ihr glaubt, ist er kostbar, doch für die, die ihn ablehnen, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und in der Schrift heißt es auch, er ist der Stein, über den die Menschen stolpern, der Fels, der sie zu Fall bringt. Sie stolpern, weil sie nicht auf Gottes Worte hören und nicht befolgen, und dazu sind sie auch bestimmt. Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Wenn wir das Bild sich vor Augen führt, wird schnell deutlich, dass Gott versucht, den Unterschied aufzuzeigen, zwischen dem, dass wir auf ihm stehen, auf Jesus Christus, auf dem Eckstein, der verworfen worden ist, auf dem Stein, den die Bauleute für nicht tauglich erachtet haben. Aus welchem Grund auch immer. Sie haben ihn verworfen. Sie haben gesagt, können wir nicht brauchen. Stört uns. Ist nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Ist nicht das, was wir gefunden haben, das brauchen wir jetzt. Es ist das, was wir wegwerfen. Ich komme von der Baubranche ursprünglich. Und wenn wir in der Baubranche, ich als Hochbauzeichner, mir überlegt haben, ja, welche Materialien brauchst du? Dann gibt es ja Materialien, die ich im Kopf habe und dann will ich nicht die anderen. Versteht ihr? Wenn ich eine gewisse Platte will oder ein gewisses Holz will oder einen gewissen Stein will, dann will ich nicht etwas anderes. Und vielleicht haben die Menschen genau das gesehen und haben gesagt, der Stein wollen wir nicht. Das ist nicht der, den wir bestellt haben. Das ist nicht der, den ich mir vorstelle. Der nervt mich sogar. Der stört mich. Und sie rühren ihn weg. Und Jesus sagt, ich bin der Eckstein. Baut auf mich. Verlasst euch auf mich. Sind bereit, mit mir und auf mir in die Zukunft zu gehen. Ein geniales Bild, wenn man es so ein bisschen neuer betrachtet. In Matthäus 7, in der Bergpredigt, kommt Jesus zum Abschluss und erzählt das Bild, das wahrscheinlich die meisten von euch auch kennen, der Unterschied zwischen auf Sand bauen und auf Stein bauen, also auf festem Grund, auf Felsen. Wenn man es genau übersetzt, steht dort fester Grund. Ein Grund, der fest ist. Also ist es ein Unterschied, wo ich ein Haus baue. Nochmal, wenn ich als Architekt mir überlege, wo baue ich mein Haus, dann beschäftige ich mich mit dem Untergrund. Alles andere wäre Dilettantismus und Dummheit. Keiner von euch würde bei mir ein Haus bestellen und ich würde sagen, mit dem Untergrund beschäftige ich mich nicht. Wir tun jetzt hier einfach mal ausheben, stellen die Hütte her, machen sie wunderschön, aber der Untergrund beschäftigt mich nicht. In der Baubranche braucht man etwa 2 Monate, um abzuklären, ob dort, wo du das Haus bauen willst, auch sinnvoll ist oder was man für bauliche Massnahmen müsste treffen, um dass das Haus dort auch nicht Schaden nimmt. Keiner von euch will bei mir ein Haus bestellen, ohne dass ich das mache. Warum? Ja, weil es vielleicht zusammengehen könnte. Weil irgendetwas ich nicht beachtet habe. Weil ich dilettantisch geschafft habe. Weil ich etwas nicht machen wollte. Weil ich mich nicht wollte beschäftigen mit dem Untergrund, wo das Haus nachher draufsteht. Und so möchte ich Jesus klar machen und sagen, überlegt euch doch, wo ihr drauf steht. Steht ihr auf festem Grund oder auf Sand? Weil wenn euch ein Haus zusammengeht und ich es gebaut habe und Wasser kommt oder Wind kommt und das Haus zusammengeht, sind ihr auch hässig auf mich. Wenn ihr es bei mir bestellt hättet und ich es gebaut hätte. Da finde ich es ein sehr schönes Bild, das gewisse Dramatik mit sich bringt. Das weiss ich auch. Ich als Architekt würde nicht überall ein Haus bauen. Es gibt Orte, wo ich es nicht mache. Wo ich es für nicht verantwortungsbewusst halte. Und wo es vielleicht auch bezüglich Untergrund gar nicht möglich ist. Oder man müsste so viel Geld investieren, dass es dann eben auch klappen würde. Es gibt Orte, wo ich nicht bauen würde. Es gibt Orte, wo ich bauen würde. Aber das lässt sich herausfinden. Und die Dramatik, die sich auftut, dass es nämlich einen Untergrund gibt, der verhebt und einen Untergrund, der nicht verhebt. Einer, der nicht schlau ist, einer, der nicht intelligent ist, einer, der dumm ist. Da macht sich eine Dramatik auf, wo ich glaube, uns soll verdeutlichen, wie ernst die Situation ist. Ich glaube, nicht mehr und nicht weniger. Wir müssen nicht Angst und starr sein und dass uns überlegen, oh Mann, Gott hat mir zwar gezeigt, dass da die Kirche soll entstehen und so und ich nachher die ganze Zeit Angst habe. Das ist gar nicht das, was ich meine. Wir sollen smart sein, wir sollen uns überlegen. Wir sollen bereit sein, uns damit auseinanderzusetzen, wo möchte, dass Gott mir unsere Gemeinde baut und wo wir stehen, nämlich auf Jesus Christus. Und dann sollen wir nicht starr vor Angst sein bei dieser Frage. Ernst. Wir sollen uns das ernsthaft überlegen. Wo stehen wir? Wo steht jeder Einzelne? Denn am Schluss macht das ja Gemeinde aus. Aber nicht starr vor Angst werden. Sondern aufgrund von dieser Ernsthaftigkeit zu handeln. Versteht ihr? Ernsthaftigkeit, etwas zu erkennen oder nach etwas zu fragen, bringt Menschen zum Handeln. Und ich glaube, das ist der richtige Schritt. Das möchte Gott in uns auslösen. Wenn wir die Ernsthaftigkeit von einer Situation verstanden haben, dann sind wir auch bereit zu handeln, wenn wir es effektiv verstanden haben. Ich glaube nämlich, wenn es um die Verlässlichkeit Gottes geht, wenn es so um den Eckstein geht, wo wir draufstehen sollen, dann glaube ich, wird Gott ganz ernst. Dann meint er genau den Eckstein. Natürlich ist es nicht symbolisch, das ist mir auch klar. Aber er meint genau den Eckstein. Nicht den anderen, er meint genau den. Ich glaube, wenn es um die Verlässlichkeit Gottes, um den Untergrund, den er möchte sein, von der Kirche geht, wenn es um sein Wort, das er gesagt hat, und das ausspricht, dann wird er glasklar und voll ernst. Dann meint er genau das. Der Eckstein, wo Jesus Christus ist. Und ich glaube, an dem kommen wir nicht vorbei, dass Gott manchmal Momente hat, wo er uns etwas verdeutlichen will, wo er ernst wird. Weil Gott hat nicht einfach nur so eine glatt rasierte Seite. Wir haben das manchmal gern. Ich finde auch ein Babyfüdli sehr schön zum Drüberlangen und so, so fein und weich und so. Und ich hätte das manchmal auch gern, dass alles im Leben so ein bisschen fein und weich ist, wie wenn ich mich rasiert habe. Ich habe mir heute Morgen überlegt, ob ich die Hälfte rasieren und die anderen nicht. Habe ich am Tag gefunden, das sieht ein bisschen dämlich aus. Und die andere Seite ist dann vielleicht eben nicht glatt rasiert, sondern sie ist vielleicht ein bisschen rau. Es sieht vielleicht eher aus wie da hinten. Vielleicht kannst du mal schnell aufstehen. Sieht vielleicht eher so aus. Ja, Gott hat irgendwie beide Seiten. Es ist nicht einfach immer nur fein und herzig und dass es zum Jö-Effekt hinführt, sondern es kann auch herausfordernd sein. Es kann auch manchmal vielleicht ein bisschen mühsam sein, so wie wir es nicht wählen würden. Und ich glaube, genau das möchte uns Gott verdeutlichen an diesem Bild. Und darum wäre es auch nicht gut, wenn wir über Gemeinde sein, also über Gemeindebau, das Unterthema vom Gemeindebau reden, ohne uns auch mit den Konsequenzen auseinanderzusetzen. Ich glaube, das wäre nicht richtig, das wäre nicht korrekt und es wäre auch nicht okay, glaube ich. Das heisst, wir müssen Konsequenzen von Handlungen und Konsequenzen von Entscheidungen auch immer beleuchten und uns überlegen, was könnte das heissen. Mit dieser Grundlage möchte ich ins Thema vom heutigen Morgen einsteigen und es ist das Thema, dass wir aufeinander aufpassen sollen. Dass wir existenziell aufeinander aufpassen sollen und miteinander unterwegs sein und füreinander da sein. Wo die Jünger und die Jüngerinnen, all die, die mit Jesus unterwegs waren, gesehen, dass Jesus in den Himmel gefahren ist, sind der Heilige Geist bekommen, ausgerüstet worden, sie haben Zeit miteinander verbracht, sie haben Gemeinschaft miteinander verbracht, sie haben das Abendmahl miteinander eingenommen, sie haben miteinander gebetet, haben die sich natürlich auch überlegt, wie soll jetzt das aussehen in Zukunft? Ja, die haben sich natürlich auch überlegt, ja, wie soll jetzt die Kirche, also die Gemeinschaft, die wir da miteinander haben, wie soll sich das in Zukunft entwickeln? Und sie haben sind auch vor dieser Frage gestanden und ein Teil von dieser Beantwortung, von dieser Frage, wie sie sich das vorgestellt haben, haben wir letzte Woche oder vor zwei Wochen angeschaut, wo wir über den Heiligen Geist geredet haben. Der Heilige Geist, der möchte, dass wir aktiviert werden. Ja, der Heilige Geist möchte nicht Couch Potatoes, sondern er möchte Leute, die aufstehen, sich in den richtigen Momenten ausruhen, das definitiv, aber nicht immer ausruhen, sondern er möchte, dass Leute aufstehen, dynamisch werden und sich bewegen. Ja, etwas passiert. Nicht jeder im gleichen Tempo, nicht jeder mit der gleichen Voraussetzung, das habe ich nicht gesagt, das würde ich ja nie sagen, das werdet ihr nie von mir hören und keiner soll behaupten, dass ich das jemals gesagt habe, sondern mit den Möglichkeiten, die dir gegeben sind, sollen wir aufstehen und uns bewegen und mit dem Heiligen Geist unterwegs sein und uns von ihm führen lassen, wo er uns herführen will. Man könnte sagen, das ist ein tätiger Glaube, der glaubwürdig wird. Ja? Dann kann man auch etwas sagen, dann kann man auch erklären, warum machst du das? Ja genau, warum? Ich mache das, weil ich eben das glaube. Und ein tätiger Glaube zeigt sich auch immer, indem dass er glaubwürdig ist. Daneben finden wir in der Apostelgeschichte unzählige Beispiele oder Bilder, wie das eben könnte aussehen, wo so Begebenheiten geschildert werden. Und eine von diesen Begebenheiten lesen wir in Apostelgeschichte 4, 32 bis 37. Möchte ich euch mal kurz vorlesen. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihren persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten eindrücklich die Auferstehung von Jesus Christus und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es nicht unter ihnen, weil die Leute, die Land und Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften. Und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an alle, je nach Bedarf, verteilen konnten. Ein Beispiel dafür war Josef, den die Apostel Barnabas nannten, das bedeutet Sohn des Trostes. Er gehört zum Stamm Levi und war ursprünglich von der Insel Zypern. Josef verkaufte seinen Acker, den er besaß, und brachte den Aposteln das Geld als Hilfe für die Bedürftigen. Aber um diesen Text zu verstehen, ist ein ganz, ganz viel diskutierter Text. Gerade wenn es um Gemeindebau geht, wie soll denn Gemeinde genau aussehen? Das ist ein Text, der immer wieder vorkommt, wenn man sich die Frage stellt. Und ich glaube, wenn wir den Text verstehen wollen, müssen wir wissen, wie die damaligen Juden oder die damaligen Israeliten, die damaligen Christen gelebt haben, ihr Leben verstanden haben, ich glaube, diesen Abschnitt genauer und besser können zu verstehen. Keinesfalls war es Usus in der damaligen Zeit, dass du gespendet hast. Wenn, hat man gespendet oder Abgabe, hat man das halt Abgabe genannt. Erstens, der Regierung. Das war damals Rom. Da musst du halt die Steuern zahlen. Das sagt ja Jesus auch, zahle der Regierung die Steuern, was im Kaiser ist, und Gott, was Gott ist. Und das, was Gott ist, ist nicht Steuern, sondern es war der Zehnte. Die zwei Abgaben haben die Juden gekannt. So das Spenderverhalten, wie wir es heute haben, das hat man damals nicht so gekannt. Natürlich liegt das auch auf der Hand. Du hast natürlich nicht Projekte gehabt, wo irgendeiner gesagt hat, hey, ich gehe irgendein Projekt machen und jetzt unterstützt mich und so. Das hat es natürlich so nicht gegeben. Das ist eher eine neuzeitliche Erscheinung. Auch so Missionsreisen oder Konzept oder Hilfeleistungskonzept, das sich dann nachher gezeigt hat, indem man irgendwo in ein Land gegangen ist und Hilfe geleistet hat, das hat es natürlich auch nicht gegeben. Es hat nicht Leute gegeben, die aufgestanden sind, dort sind die Armen, jetzt gehe ich denen helfen und hat dann finanziell eingesammelt und so. Das hat es nicht gegeben. Das hat man so nicht gekannt. Und wenn vielleicht nur ganz, ganz im kleinen Rahmen, wenn das jemand persönlich auf dem Herz gehabt hat. Das lässt sich historisch relativ gut belegen. Zudem zeigt das auch, wenn man die damaligen Christen dort anschaut, merkt man schnell, dass sie nicht einfach nur das Spenden so nicht gekannt haben, sondern dass es ein Acker verkaufen, Besitz verkaufen, ein Haus verkaufen, etwas, was zu deinem Besitz gehört, musst du nur im äußersten Notfall verkaufen. Nur im äußersten Notfall, wenn es gar nicht anders geht. Warum? Du hast ein sehr starkes familiäres Sippendenken gehabt, Grossfamiliendenken. Da hat immer irgendjemand für den anderen noch schauen können. Da hat man einander ausgeglichen. Da war man eher bereit, einen Acher, den ich zum Beispiel geerbt habe, zu verpachten an meinen Onkel, der eine grosse Schafherde hatte. Und dann habe ich es halt innerhalb der Familie verpachtet. Aber verkauft habe ich es garantiert nicht, weil es ist mein Besitz. Etwas, was seit über Jahrhunderten zum Teil in familiären Besitz war, das hast du nicht einfach veräusserlicht. Nur weil du ein bisschen Kohle gebraucht hast. Das hat niemand gemacht. Das würdest du nicht machen, weil das nicht zum Usus von der damaligen Zeit gehört hat. Ich denke, viele von euch kennen den Gedanken wahrscheinlich auch noch, dass man etwas, was man vielleicht erbt, nicht gerade eine halbe Stunde später unter den Nagel jasst, sondern irgendwo sich einmal überlegt, was mache ich mit dem und so. Ein bisschen respektvoll irgendwie damit umgehen. Und so könnte man sagen, dass wahrscheinlich die Leute, die hier einfach ihren Acker verkauft haben, auch als Deppen angeschaut worden sind. Vor allem, wenn sie es dann noch im grossen Stil gemacht haben. Ja, da wird einer wahrscheinlich viel Geld können machen damit. Ha, ich kaufe dir das schon ab. Weil wenn es weg ist, ist es weg. Einverstanden, das sagt ein Schweizer ja auch. Wenn der Kohle weg ist, dann ist es weg. Wenn das Haus verkauft ist, ist es weg. Dann habe ich zwar den Kohle, aber es ist weg. Das kennen wir ja auch. Und wahrscheinlich werden da viele über dich gelacht haben. Weil das ist dumm. Das ist dumm. Das machst du vor allem erst dann, wenn du effektiv in finanziellen Nöten bist. Und wenn, dann brauchst du es ja für dich selber. Versteht ihr? Sie haben sie dann noch weggegeben. Also sie haben etwas verkauft und es weggegeben. Und es jemand anderem gegeben zum Verwalten, zum es denen geben, die es brauchen. Vielleicht hätte man können sagen, das ist eine relativ grosse Dummheit. Du könntest ja auch über anders überlegen. Ich könnte es irgendwie pachten und nach irgendwie Pachtzins nehmen und einen Teil für mich und etwas abgeben und so. Das haben sie aber nicht so gemacht. Mindestens steht das da nicht in diesem Text drin. Verschiedenste Ausleger haben sich natürlich dann auch überlegt, vor allem moderne Ausleger, wie man diesen Text könnte verstehen. Und das sind so drei grosse Strömungen auftaucht, wie man das könnte interpretieren, diesen Text. Die erste Frage war, ist es nicht ein christlicher Kommunismus, der da geherrscht hat? hat man nicht den ersten christlichen Kommunismus. Das haben ja die Russen gebraucht. Also viele in der Sowjetunion, wo damals kirchliche Oberhäupter gewesen sind, haben natürlich diesen Text vorgenommen, um den Kommunismus gut zu erklären. Und zu erklären, warum denn das trotzdem noch was Gutes an sich hat. Relativ abstruses Bild, wenn man sich das überlegt, wie der Kommunismus da rechtfertigt worden ist. Vor allem, wenn man auch schaut, was denn danach kommt, welche Geschichte danach. Weiss das jemand? Welche Geschichte kommt nach dem Abschnitt? Genau, Hananias und Sapphira. Und die zwei haben was gemacht? Auch verkauft, ja? Sie haben auch den Rachen verkauft. Und? Ja, ein Teil behalten und? Gelogen? Und behauptet was? Ja, sie haben alles gegeben. Das war der Punkt, wo Hananias und Sapphira zum Verhängnis geworden ist. Sie haben also nachher verkauft, haben so da, als hätten sie das Geld, das sie bekommen haben für das, alles in die Kirche gebracht, und den Rest nichts auf die Seite da, haben aber etwas auf die Seite da und haben gelogen, bezüglich ihrem Motiv. Sie wollten mehr scheinen, als dass sie gewesen sind. Das wäre ja gar kein Problem gewesen, was sogar im Text steht, wo Petrus sagt, hätte da können sagen, ich habe nur einen Teil. Einen Teil habe ich für mich behalten. Das wäre kein Problem gewesen. Zum Beispiel keine kommunistische Überzeugung. Im Kommunismus werden alle enterbt. Und dann wird alles gleichmäßig verteilt. Das sieht man hier im Text auch. Es ist nicht allen zu gleichen Teil verteilt worden. Haben Sie das gehört, was ich vorgelesen habe? Sondern es ist denen verteilt worden, die notbedürftig waren. Denen, die ein Problem hatten, denen ist es verteilt worden. Also überhaupt keine kommunistische, könnte man sagen, so Grundeckpfeiler, sondern dort wird jedem das verteilt, was er gern hätte. Spannend ist auch im Vers 32, dass die Leute ihren Besitz nicht einer, übersetzt Luther, nicht einer war der Meinung, dass sein Besitz sein Eigentum wäre. Spannend ist noch, dass der Besitz schon damals etwas war, was dir rechtmäßig gehört hat. Ja? Also schon damals war es so, dass dir etwas, was dir gehört hat, ist ja rechtmäßig dir gewesen, dass du bist der Besitzer von dem gewesen. Und nicht einer hat das als seinen Besitz erachtet. Das könnte vielleicht ein Schlüssel sein, um den Text zu verstehen können. Andere haben die These vertreten, dass es so eine in sich gekehrte Kommune war. Nämlich eine Kommune, die nur auf sich geschaut hat und die Welt wie verleugnet hat. Und gesagt hat, hey, wir haben mit der Welt zu tun. Wir kehren uns ab von der Welt. Und ich glaube, auch dieser Auslegungsversuch lässt sich relativ simpel und einfach widerlegen. Nimm das einfach weiterlesen, ist in der Apostelgeschichte. Und dann schnell merkst, die hatten so ein evangelistisches Feuer gehabt. Die sind ja die ganze Welt rausgegangen. Die sind bereit gewesen, ihre Heimat zu verlassen und evangelistisch zu werden. Missionarisch zu werden. Es sind Kirchen gegründet worden und. Nur schon das spricht ja dafür, dass das nicht irgendwelche Spinner gewesen sind, die einfach gefunden haben, so, jetzt kapseln wir uns von der Welt ab und jetzt haben wir nichts mehr mit dieser Welt zu tun. Ganz im Gegenteil, wenn man die Apostelgeschichte ein bisschen liest. Sie sind sehr offensiv unterwegs gewesen. Ein dritter Erklärungsversuch war, es war nicht einfach nur Leichtsinn und Dummheit, die sie dazu geführt hat, dass sie das gemacht haben, alles verkauft haben und alles hergegeben haben. Jesus sagt am Ende vom Johannesevangelium zum Petrus, wo er fragt, ja, was ist denn mit dem Johannes, wenn in Bezug auf dies Wiederkommen? Was passiert mit dem Johannes? Und dann sagt Jesus, wenn ich will, dass Johannes nicht stirbt und ich, bevor er stirbt, wieder komme, dann ist das möglich. Das geht dich aber nicht an. Und dann ist irgendwie unter den Jüngern, wie im Vers danach steht, im 23. Vers ist so die Meinung entstanden, dass Johannes nicht stirbt und Jesus davor wieder kommt. Dafür sagt Jesus, habe ich gar nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, dass das passiert. Aber irgendwie hat sich das niedergeschlagen und gewisse Jünger haben das geglaubt. Der halbe Johannes wird nicht sterben und dann ist er halt trotzdem gestorben und dein und mein Beweis zeigt, dass er ja noch nicht gekommen ist. Und von dem her, dass sie falsch gelegen sind, wenn sie es so interpretiert hätten. Man kann sagen, dass sich aber aufgrund von dem, das lässt sich neutestamentlich historisch relativ gut belegen, eine gewisse Naherwartung sich breit gemacht hat, in der damaligen Christenheit. Also, dass man in Jerusalem wirklich davon ausgegangen ist, der Herr kommt bald. Was das bald denn heisst, sei mal dahingestellt, aber er kommt bald. Und wenn das so ist, dann ist es auch völlig nachvollziehbar. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere aufgrund von dem verkauft hat, weil wenn der Herr bald kommt, dann muss ich keine Besitztümer da auf dieser Erde haben. Vielleicht könnte es auch sein, dass sie sich noch an das eine oder andere erinnert haben, was Jesus gesagt hat. Das zeigt auch, dass es vielleicht zum Teil so hätte können gewesen sein, dass auf der dritten Missionsreise Paulus ja zurückkommt auf Jerusalem und was mitnimmt? Geld für die damalige Gemeinde in Jerusalem. Vielleicht, ich spekuliere, ich weiß es nicht, vielleicht haben sie alles verjubelt, alles verkauft, keine Kohle mehr gehabt und dann haben sie halt wieder Kohle gebraucht. Wäre durchaus möglich und ist sicher beim einen oder anderen möglich gewesen, aber ich glaube, das über alle anzuwenden, glaube ich, wäre ein Trugschluss. Denn es steht ja, dass am Schluss sie das Geld, also einen gewissen Teil ja hergegeben haben und nicht alles. Also ein gewisser Teil hat ja einen gewissen Teil von ihrem Besitz verkauft. Was aber sicher spannend kann sein, sich auch zu überlegen, ist, wenn man konfrontiert ist mit so einer Naherwartung. Ich habe auch schon mir überlegt, ja, was macht denn das mit dir, wenn du dir überlegst, wie nach ist Jesus wirklich? Also, könnte ich sagen, kommt Jesus bald? Das ist eine gute Frage, sich das zu überlegen, was das mit einem macht. Weil ich merke, in meinem Leben habe ich das nicht die ganze Zeit vor Augen. Der Herr kommt bald. Und vielleicht könnte das die eine oder andere, wie soll ich sagen, der eine oder andere Gedanken oder Handlung von mir beeinflussen. Man merkt, dass die drei Erklärungsversuche vielleicht zum einen oder anderen Teil etwas für sich haben, aber man merkt, dass sie menschliche Erklärungsversuche sind. Das sind auch eher neuzeitliche Erklärungsversuche, also exegetisch gesprochen. Doch warum glaube ich, dass diese Auslegung, die drei Versuche, zu kurz greifen? Ich glaube, die Menschen haben geteilt, weil sie wollen. Vers 32, die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Sie haben sich so gut verstanden miteinander, dass sie alles teilten, was sie hatten. Ihren Besitz miteinander teilten. Nicht, weil sie haben müssen, ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied, nicht, weil sie haben müssen, sondern weil sie haben wollen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Wenn man sich das vor Augen führt. Vielleicht hat sich auch der eine oder andere daran erinnert, dass Jesus ja gesagt hat, wir sollen gute Verwalter sein auf dieser Erde. Also Verwalter von unseren Talenten, Gaben, Fähigkeiten, all das, was uns ausmacht, was uns eben zu Individuen schafft. Wir sollen also gute Menschen sein, gute Verwalter, die das verwaltet, was Gott uns gibt. Könnte auch durchaus sein, dass sich der eine oder andere an das erinnert hat, weil dann verschwindet natürlich der Besitztum. Das, was mir selber rechtmäßig gehört, gesetzlich festgemacht ist und mir rechtmäßig zusteht, braucht vielleicht einen kleinen Hintergrund. Spannend finde ich die Formulierung ganz am Anfang. Und sie waren ein Herz und eine Seele. Ein Herz und eine Seele. Muss ich mal das auf der Zunge zergehen lassen und mal überlegen. Stark finde ich eigentlich, doch auf der anderen Seite schwer. Man könnte sagen, wirklich mit jedem. Wirklich. Mit jedem ein Herz. Ein Herz. Sprich nicht, es waren zwei Herzen und zwei Seelen. Oder drei Herzen, weil man halt einen Dreigrüppli gemacht hat, weil sie die irgendwie miteinander können aushalten können. Wirklich mit jedem. Ja, wirklich mit jedem. Okay. Dann wird es schwierig. Es klingt zwar stark, aber sicher herausfordernd und schwierig. Einverstanden? Ich glaube es. Ich glaube, das Verständnis für diesen Text liegt eben nicht im Menschlichen. Es liegt nicht in der menschlichen Überzeugung und Verständnis, im menschlichen Erkennen oder im menschlichen Erklärungsversuch. Ich glaube, die Überzeugung, für den Text wirklich zu verstehen, liegt dort, wo wir es mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Mit ihm, der mit dem Menschen redet. Menschen verändert, Herzen verändert, Seelen verändert, Menschen zu Handlungen bringt, wo sie vielleicht irrational, wo irrational von der Welt betrachtet würden werden, sie zu etwas bringt, was sie vielleicht sonst gar nicht machen würden, weil es vielleicht auch als Dummheit verlacht wird. Im Vers 31 davor steht, nachdem die Gemeinde, also die Christen, gegenseitig um Mut betet haben, steht dort, nach diesem Gebet beteten die Gläubigen, bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Fantastisch. Ich glaube, das ist der Schlüssel für Handlungen von Christen zu verstehen. Manchmal, auch wenn sie so abstrus scheinen, auch wenn sie manchmal nicht verständlich sind, auch wenn sie manchmal so sind, dass wir vielleicht als Idiotie abtun, oder wenn sie vielleicht einmal irrational erscheinen, nämlich der Erfüllung vom Heiligen Geist. Da passiert nämlich etwas aus dem «Du musst Gesetz», ja, «Du musst teilen». Ich weiss noch, dass meine Mami mir das gesagt hat. «Daniel, jetzt teile auch mal, hä, das ist nicht alles dir, jetzt komm, jetzt tun wir mal, jetzt ist jemand auf die Suche gekommen, jetzt darf er auch mal» und so. Und ich merke, wenn ich das meinem Sohn auch sage, hä, dann kommt jemand auf die Suche und dann nachher zieht er alles weg und sagt immer «Mini, Mini, Mini» und lässt alles fallen, nachdem es der andere genommen hat, und dann kommt er wieder etwas Neues und dann nimmt er es ihm wieder weg. Und aus dem Gesetz, ich kann es so gut nachvollziehen und ich finde es ist auch gut, dass man einem Kind etwas beibringt und sagt, hey, mein lieber Freund, der Kupferstecher, es wird doch geteilt, da in diesem Haus. Das ist so ein Grundwert, den ich in meinem Haus gelebt habe. Aber aus dem «du musst», aus dem Befehl, wird «du kannst». Es wird das Gesetz Gottes, das Gesetz Jesu Christi. Und das beeinflusst Handlungen. Das ist so crazy. Wie der Heilige Geist Menschen erfüllt, löst er etwas aus, was manchmal irrational ist. Genau gleich, wie es in dieser Geschichte ihnen geschildert wird. Sie haben nicht gegenseitig aufeinander Acht geben müssen, wie es befohlen worden ist, sondern sie haben wollen. Sie haben es für nötig erachtet. Sie haben die Not und den Ernst von der Situation erkannt. Sie haben die Situation richtig eingeschätzt und sind bereit gewesen, aufeinander aufzupassen. Eine völlig neue Haltung, könnte man sagen, hat sich gezeigt. Und warum ist das so erstaunlich? Warum ist das so erstaunlich, könnte man fragen. Ich glaube, das ist so erstaunlich, weil wir ganz schnell bei unserem Besitz, bei dem, was wir haben, bei unserem Geld, und gerade wir Schweizer, dort doch ganz schnell so wie eine unsichtbare Linie ziehen. Es gibt ja einen Grund, warum die meisten nicht von eurem Sitznachbar wissen, wie viel er verdient. Das ist etwas, wo der Schweizer nicht darüber redet. Das ist, geht dich einen Scheiß an, denken wir dann. Was fragst du mich für eine saufreche Frage? Das geht dich genau nichts an. Irgendwo bei Besitz, bei dem, wo man verdient, dort wird irgendeine unsichtbare Linie gezogen. Weil das ist meins. Das habe ich rechtmässig verdient und du hast mir nichts reinzureden. Es geht dich auch gar nichts an. Und vielleicht machen wir es manchmal auch aus Eigenschutz, wenn wir so viel verdienen. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, wie viel ihr verdient. Dann kann ich es ja sagen. Ich bin auch Schweizer. Vielleicht ist es so viel, wenn wir so viel verdienen, wenn wir es auch lieber gar nicht sagen. Wenn vielleicht der Rest noch eifersüchtig wäre. Das wäre man ja auch nicht. Das wäre ja dann auch. Dann tust du Leute verführen noch. Du musst es lieber nicht sagen und so. Dann wird jemand eifersüchtig. Wir können das super gut christlich erklären. Ja, es ist wirklich so. Da finden wir gute Wege. Gute Wege. Und man könnte sagen, die Linie endet irgendwo dort, wo es um Besitz geht. Ja, jemandem ein Kompliment machen, dass der Daniel Zehner da oben steht und sagt, komm, mach doch in der nächsten Stunde irgendjemandem ein Kompliment oder irgendetwas, eine Handlung, etwas ganz Kleines und so. Das kann man sich noch anhören. Ja, ist okay. Ist okay, dass er so weit reinredet. Das ist okay, aber beim Besitz dort endet deine Kompetenz, Kollege. Oder du kannst gut über Einheit und Solidarität reden. Hä? Das geht auch noch. Ist auch noch gesellschaftskonform irgendwo. Weißt? Das hören wir ja auch nicht nur in der Kirche, das hören wir vielleicht auch außerhalb. Aber wenn es um unseren Besitz geht, um unser Geld, um unser Verdienst, das, was uns ausmacht, dort tust du besser jetzt aufhören zu reden, als in 10 Minuten. Doch ich höre nicht auf reden. Und ich finde es noch schön, zu sagen und da oben zu stehen, ich bin ja auch Schweizer. Ich bin durchaus auch in dieser Welt. Ich weiss auch, was es heisst, Besitz zu haben. Ich weiss auch, was es heisst, etwas zu verdienen. Mein Papa ist Bankdirektor. Ich weiss sehr wohl, was es heisst, mit Geld umzugehen. Und was es heisst, Geld für dich arbeiten zu lassen. Das habe ich zuhause mitbekommen. Ich habe einen Bruder, der ist Ökonom. Der weiss auch, wie man mit Geld umgeht. Ich weiss sehr wohl, was es heisst, in dieser Welt zu leben. Und trotzdem merke ich, dass unsere Kultur irgendetwas mit uns gemacht hat, wenn es um Besitz und Geld geht, wo wir wie so eine unsichtbare geistliche Linie ziehen. Heute Morgen möchte ich keinesfalls dich zu irgendetwas zwingen oder überreden. Soll keiner mir nachher zu mir kommen und sagen, das habe ich gesagt. Das will ich außerordentlich stark deutlich machen, dass ich euch heute so gar nichts zwingen will. Wer mich nicht zuhören will, muss mich nicht zuhören. Wer findet, ich gehe zu weit, darf das auch denken. Und trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir Christen auch über Geld reden, miteinander. Ich glaube nämlich, dass Nachfolge von Jesus Christus im Nachgehen sich auch zuletzt bei unseren Handlungen und Taten, und nicht einfach nur bei unseren netten Worten, sondern dort, was existenziell wichtig wird, zeigen tut. Gerade in einem reichen Land wie die Schweiz, und ich weiss, dass nicht jeder von euch reich ist, und ich weiss auch, dass nicht jedem von euch gleich gut geht wie einem anderen, auch das bin ich mir bewusst. Und ich weiss, dass es auch in der Schweiz arme Leute gibt, und ich weiss auch, dass man das manchmal zu wenig beachtet. Aber wir sind ein Land, wo über Möglichkeiten verfügt. Und die meisten von uns verfügen über Möglichkeiten, die alles je Dagewesene übertrifft. Das müssen wir uns auch immer wieder vor Augen führen. Und ich glaube, darum ist es auch gut, dass man darüber redet. Ich glaube, wenn man praktisch gemeint redet, dann müssen wir auch über Geld reden. Nicht immer einfach, ich weiss. Nicht immer einfach, sich das anzuhören. Nicht immer einfach, da vorne zu stehen und so etwas zu sagen. Weil du tust dich natürlich exponieren. Und über Kohle redest. Das ist ja der Grund, warum viele Gemeinden gar nicht über Kohle reden. Ja? Wenn man so tut, als hätte Jesus nie was darüber gesagt. Das ist sein Hauptthema Nummer 1, wenn man die Evangelien durchliest. Jesus hat am meisten, wenn man themenspezifisch arbeiten, zu aufschlüssen, hat am meisten über Kohle geredet. Ich glaube, was eben noch wichtig ist, und wir tun so, als hätte er nie darüber geschnurrt. Ich glaube, ab Vers 36 kommt ein gutes Beispiel. Ein Beispiel dafür war Josef, den die Apostel Barnabas nannten. Er gehörte zum Stamm Levi und kam ursprünglich von der Insel Zypern. Josef verkaufte seinen Acker, den er besaß, und brachte den Aposteln das Geld als Hilfe für die Bedürftigen. Ich glaube, das kann Inspiration pur sein. Ich möchte euch heute Morgen Inspiration geben. Ich glaube, so ein Text kann Inspiration auslösen. Da kann man darüber nachdenken. Da kann man auch mal dran kauen. Das kann man mal lesen und sich mal dem aussetzen, was das kann bedeuten. Keinesfalls steht da drin, dass er hätte müssen. Sondern er hat irgendwie wollen. Es zeigt aber irgendwie exemplarisch, was es kann heissen, füreinander da zu sein, auch ganz existenziell. Manchmal kann es nämlich, glaube ich, sein, und ich glaube auch in einer reichen Schweiz, dass manchmal Menschen am Boden liegen und es nötig ist, ihnen aufzuhelfen. Und nicht einfach nur zu sagen, du bist ein armer Kaib, wenn du am Boden liegst. Ich habe auch noch Mitleid mit dir. Manchmal reichen die Worte nicht aus. Und ich glaube, es gibt auch Momente, wo Leute vielleicht auch in finanzielle Nöte kommen. Und in der Schweiz kommen immer mehr Leute auch in finanzielle Nöte. Nicht immer unverschuldet. Das wollte ich ja gar nicht sagen. Nicht jede finanzielle Not ist dann unverschuldet. Aber ich sehe nicht, dass sie da einen Unterschied gemacht haben. Finde ich auch mal spannend. Dass sie irgendwie zuerst evaluiert haben. Wer ist denn schuldig? Wer unschuldig? Ich weiß da gar nicht, wie man das machen will. Ich glaube, ich fände es auch gar nicht gut. Aber manchmal könnte es sein, dass wenn Leute am Boden sind, dass man ihnen nicht nur aufhilft, sondern ihnen auch mit Möglichkeiten vom Handeln hilft, wo vielleicht eben das Wort übersteigen. Nur den guten Zuspruch übersteigen. Allenfalls kann der Text für dich heute Morgen eine Inspirationsquelle sein. Oder du überlegst, wie ein Buch, das dir zu denken gibt, eine Geschichte, die dir zu denken gibt. Etwas, wo etwas in dir auslöst, dass du vielleicht dir überlegst neu, was bedeutet es denn als Christ mit dem eigenen Besitz, mit den eigenen Finanzen, mit den eigenen Möglichkeiten, mit dem Besitz umzugehen, den wir haben. Ich glaube, das ist eine legitime Frage, die ich stellen darf, weil sie uns die Bibel auch stellt. Und ich habe euch nicht gesagt, was sie machen sollen. Ich glaube, der Heilige Geist wird euch leiten, ohne dass ich das euch sagen muss. Aber ich glaube, es ist gut, sich einmal mit so etwas auseinanderzusetzen und das auf sich wirken zu lassen. Und mal zu überlegen, was macht das mit einem, wenn wir möchten gemeint sein. Dann glaube ich, ist es ein gutes Beispiel. Ich glaube, der Heilige Geist wird uns da dabei begleiten, führen und leiten und auf dem Weg sein und immer wieder in ganz praktische Situationen hineinführen, wo er uns hilft zu bestehen, was es kann heissen, gemeint sein, dass wir eben tatkräftig mit allen Möglichkeiten, die uns gegeben sind, einander gegenseitig unterstützen und füreinander da sind. Amen. Jetzt habe ich mir überlegt, ich habe viel über Gemeindebau geredet. Wie eine Gemeinde könnte aussehen, wie eine Gemeinde sich könnte zusammenstellen, was vielleicht der Fokus von einer Gemeinde kann sein. Und wir werden noch gewisse andere Sachen miteinander anschauen in den nächsten 2 Wochen. Aber ich habe heute viel über Fundament geredet. Und ich glaube, das Fundament entscheidet, das Fundament ist immer entscheidend für das, was oben drauf passiert. Wenn das Fundament nicht stimmt, wenn das Fundament nicht hebt, wird keiner ein Haus gebaut haben, auch nicht dort, wo es wunderschön ist. Und ich glaube, das ist eben bei Jesus auch so. Wenn wir es mit Jesus zu tun haben, haben wir es mit einem Eckstein zu tun, der vielleicht eine Kante hat, der manchmal unangenehm ist, der uns vielleicht nicht immer in jedem Moment in den Kram passt. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass Jesus manchmal etwas sagt oder uns herausfordert bei einem Punkt, wo was in uns auslöst. Auch das bin ich davon überzeugt, dass das stimmt. Aber ich glaube, es ist die beste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann. Mit Jesus unterwegs zu sein. Mit Jesus den Schritt immer wieder neu zu machen und immer wieder zu sagen, Herr, führ und begleite mich an den heutigen Tag. Und morgen, Herr, führ und leite und begleite mich in den morgigen Tag. Weil ich auf dir stehe und ich möchte dir vertrauen. Und ich glaube, so entsteht Kirche. Wenn Menschen bereit sind, sich Gott zu verschreiben, zu sagen, ich möchte auf deinem Fundament stehen, wo Jesus ist, der Eckstein, wo vielleicht auch herausfordern kann. Aber auf dem Eckstein möchte ich stehen. Und auf dem möchte ich bleiben. Und ich habe heute Morgen da, respektive gestern, habe ich da ein bisschen die Mauer aufgebaut. Wie beim Nachbar. Da ist gerade sein Schmine am Abreißen. Und dann bin ich gefragt, ob ich den Bauschutt haben darf. Und er hat gesagt, kannst du alles haben? Er hat gesagt, ich will es auch wieder bringen. Dann haben wir ein paar Bachsteine und so rausgesucht. Zu Unterstunden eher so ein bisschen ältere. Wie Kirche lebt seit 2000 Jahren. Der Heilige Geist tut seit 2000 Jahren seine Kirche begleiten. Bis oben vielleicht ein bisschen neuere Steine zu sehen sind. Aber das Fundament ist immer noch das gleiche. Es ist Jesus Christus. Und vielleicht könnt ihr nachher, wir werden nachher Zeit nehmen mit einem kurzen Instrumental, wo ihr euch 3-4 Minuten könnt Zeit nehmen könnt und vielleicht in euch gehen. Weil ich glaube auch, die Frage vom Fundament, die Fundamentsfrage, entscheidet die Handlung. Dann euch nicht zuerst die Frage von der Handlung überlegen. Uns macht der Mensch manchmal zu schnell. Das mache auch ich zu schnell. Weißt, du siehst irgendetwas, du handelst, und hast dir nicht überlegt, warum eigentlich. Und im Nachhinein denkst du, naja, ist das vielleicht nicht die schlauste Idee gewesen. Ist ja vielleicht auch schon so gegangen. Mir jedenfalls. Dann möchte ich euch herausfordern, dass ihr euch auf die Fundamentsfrage oder mit der Fundamentsfrage auseinandersetzen. Weil ich glaube, diese Frage ist für eine Kirche immer wieder zentral wichtig, dass sie gestellt wird, dass wir sie uns stellen. Dass ihr nach dieser 3-4 Minuten Zeit kommen da vorne, die möchten, und ich habe da vorne dran, vor dem Kreuz, habe ich Steine da. Das sind alles so Bruchsteine. Ich habe auch jetzt nicht so grosse genommen, weil die sau schwer sind. Sondern kleine genommen, und ich darf die kleinen nehmen und symbolisch herlegen. Das sind verschlagene Steine, die sind nicht immer schön und so. Aber ich glaube, der Heilige Geist und Gott weiss, wie damit umgehen. Der kommt und fügt uns ein in den himmlischen Tempel. Und diese Möglichkeit möchte ich euch jetzt geben, dass wir das wie symbolisch auch als Gemeinde dürfen festmachen und dürfen sagen, mal komm, wir möchten mit Jesus unterwegs sein. Wir möchten auf ihn stehen. Und alles Zukünftige, alle Handlungen sollen aufgrund von deren Entscheidung deren Entscheidungsfuss. Ich komme nachher. Ist das gut?